18% Preissteigerung. Ist erstmal ziemlich krass. Saidi weiß, glaube ich, gar nicht, um was es geht. Nämlich um ein Thema, mit dem sich ganz oft Selbstständige und Beamte bei uns melden.
Jetzt habe ich einen Verdacht.
Die private Krankenversicherung. Ja,
richtig geraten.
Auch die wird nämlich teurer, und zwar 18% im Schnitt für 2/3 der Versicherten. Und aus 700 Euro Beitrag als Beispiel werden dann ganz schnell mal 825 Euro.
125 Euro mehr Kosten im Monat, nicht schlecht.
Ja, und das ist natürlich die Frage, was heißt das jetzt für die Zukunft? Was kannst du da tun? Und naja, was genau, welche Optionen bleiben dir dann so wirklich? Also es gibt einen ganzen Strauß, was ist eine gute Idee, was ist keine gute Idee? Und das diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, ist jetzt schon krass. Also so 18%, das ist ja immer so eine komische Durchschnittsangabe. Also 18% für 2/3 der Versicherten im Durchschnitt.
2/3 bei den Krediten, habe ich den Eindruck. Aber ja, es werden sicherlich, glaube ich, schon viele Privatversicherte so ein bisschen beipflichten können, dass das jetzt nicht gerade günstiger geworden ist, um vorsichtig zu sagen, die letzten Jahre.
Ist auch eine offizielle Zahl, also die kommt vom Verband der privaten Krankenversicherungen. Und bei manchen Nutzerinnen und Nutzern in der Finanztipp-Community waren es sogar bis zu 40%. Also ist natürlich...
Also mal vorstellen, ne? Dann zahlst du irgendwie einige hundert Euro im Monat mehr. Muss ich mal vorstellen. Aber lasst uns gleich, wir wollen da Lösungen immer anbieten bei Finanztipp. Du kannst halt auch wirklich was machen. Das ist, glaube ich, so ein Thema, oder? Wahrscheinlich für diese Folge zu sagen, was kannst du denn in dem Fall machen? Und du kannst was machen. Du bist dem nicht jetzt irgendwie völlig ausgeliefert, weil du dir denkst, ich kann ja eh aus der Privaten nicht mehr raus oder sowas in Richtung.
Und halt auch für alle gesetzlich Versicherten interessant trotzdem, weil man merkt anhand von dieser Folge, wie unterschiedlich beide funktionieren. Also man lernt auch total viel über das eigene Versicherungssystem, nämlich genau darüber, wie das andere funktioniert. Also ja.
Genau, das ist, glaube ich, schon auch eine Message, ne? Weil also natürlich haben wir gerade ziemlichen Kosten- und Preisdruck in der gesetzlichen Krankenkasse, aber man darf halt auch nicht übersehen, dass es in der privaten, wie soll ich sagen, auch nicht anders aussieht. Ja, es sieht anders aus, aber auch da gehen die ganzen medizinischen und demografischen Entwicklungen auch an der privaten Krankenversicherung natürlich nicht spurlos vorüber. Ich will jetzt damit nicht schon wieder sagen, dass ich die private oder die gesetzliche besser oder schlechter finde, darum geht es gar nicht, ne? Aber es wird halt öfter mal auch gerne von Seiten von der Vermittlerschaft das sehr einseitig dargestellt, ja, dass man also irgendwie zum Beispiel schöne Charts hat, wo man dann sieht, wie der Beitrag in der gesetzlichen Krankenkasse durch die Decke geht. Und da wird halt schon mal gern nicht so groß damit geworben, dass das natürlich in der privaten auch passiert. Wiewohl man sagen muss, gerade für junge Leute, die halt dann auch in jungen Jahren, in gesunden Jahren noch in die privaten Krankenversicherung einsteigen, die private Krankenversicherung in vielen Fällen halt schon auch deutlich günstiger ist. Und das macht halt die Verlockung dann sehr stark zu sagen, ja, zahle ich jetzt, je nachdem wie viel ich verdiene, ich mache jetzt mal ein wildes Beispiel, 900 Euro in der gesetzlichen oder 700 Euro in der privaten für zumindest in vielen Fällen bessere Versorgung. Aber da muss man natürlich das wieder langfristig anschauen. Aber jetzt lass uns mal weiterreden, glaube ich, für die Leute, die schon in der privaten sind.
Und was man, glaube ich, auch immer so ein bisschen unterschätzt, wie es in der gesetzlichen aussieht und wie teuer die ist, ist natürlich auch ein politisches Thema. Und deswegen ist das für uns alle halt auch in den Medien viel, viel präsenter. Und wie es jetzt bei den privaten Krankenversicherungen aussieht, ist ja erstmal ein Thema für eine kleinere Gruppe.
Ganz klar.
Und dann ist es auch ganz unterschiedlich, je nach Versicherer und je nach Vertrag und so weiter. Also es ist viel... Ja, es ist viel zersplitterter,
diffuser,
wie sehr das wen betrifft. Aber genau, wir legen gleich mal los. Also, es gibt ja bei der gesetzlichen Krankenversicherung diese Beitragsbemessungsgrenze. Und das Krasse ist natürlich, jetzt 2025 sind es ja so 66.150 Euro Jahresbrutto. Und was mir auch gar nicht aufgefallen ist, sind wir aber bei der Recherche drauf gekommen, diese Steigerung bei der privaten Krankenversicherung ist für viele oder für einen Teil der Leute höher als bei der gesetzlichen sogar. Mhm. Also jetzt nehmen wir diese 66.150 Euro, das sind dann maximal 943 Euro, die du in die GKV einzahlst, sind da quasi möglich.
Also Gesamtbeitrag, ne? Das ist Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen. Also du zahlst natürlich als Arbeitnehmer nur die Hälfte davon.
Und 2024 waren das noch 844 Euro, das Maximum. Also es ist ein Anstieg von circa 12% und das ist unter diesem PKV-Zweidrittelschnitt von 18%. Aber klar, die PKV hat natürlich für manche Leute einfach krasse Vorteile. Das kann man ja auch gar nicht verschweigen. Und du teilst ja immer, hast du schon gesagt, immer die Summe mit dem Arbeitgeber. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel selbstständig bist, kannst du auch in die GKV einzahlen, ganz dann zahlst du halt den ganzen Beitrag alleine.
Ja, also ganz klar, ne? Also da trägst du natürlich den vollen Beitrag und da ist eben, glaube ich, gerade, wenn du selbstständig bist und dich, sag ich mal, entweder gerade selbstständig machst oder noch nicht so lange selbstständig bist, da ist natürlich die Verlockung, in die PKV zu gehen, schon enorm. Ne? Weil du hast wahrscheinlich gerade am Anfang, wenn du dein Business startest, nicht so viel Kohle. Du siehst den, wenn du jetzt nicht, sag ich mal, total Geringverdiener sozusagen bist als Solo-Selbstständiger oder sowas, du siehst sozusagen den Vorteil, dass du irgendwie 100, 200 Euro vielleicht sogar in der PKV sparen könntest. Und ja, aber da halt immer wieder der Hinweis, ja, dieser Wechsel in die PKV ist halt eine super langfristige Entscheidung, auch bis hin ins Alter. Und da muss ich mir schon sehr sicher sein, ja, dass ich finanziell auch gerade als Selbstständiger so aufgestellt bin, dass ich mir das tatsächlich leisten kann. Denn der Witz ist halt so, letztendlich passt sich halt immer in allen Lebensumständen der Beitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung an dein Einkommen an. Und wenn du gerade im Alter als Selbstständiger nicht genug Rücklagen, nicht genug Altersvorsorge letztendlich hast, dann bist du vielleicht am Ende sehr froh darum, dass du nicht so viel Krankenversicherungsbeitrag bezahlen musst. Oder umgekehrt, ich kenne halt auch Beispiele, haben wir auch bei uns in der Community von ja, Selbstständigen, da geht letztendlich ein großer Teil der Altersvorsorge nur für die Krankenversicherung drauf.
Und das Abgefahren ist auch, laut dem PKV-Verband zahlen Privatversicherte im Monat so im Schnitt 623 Euro.
Ja, das klingt jetzt erstmal total günstig, ne? Wenn wir hören, dann Höchstbeitrag in der GKV irgendwie 900 Ebbis. Ja?
Genau, und da sparst du natürlich im Vergleich zu einem Selbstständigen, der jetzt den maximalen Beitrag zahlt, ungefähr 300 Euro.
Krass, ja.
Oder im Vergleich zu einem Angestellten ist ja dann die Hälfte immerhin noch 150 Euro. Also schon spürbar, aber muss man auch sehen, das ist natürlich ein Bruttovorteil. Also der wird netto natürlich schon nochmal kleiner. Und eine Gruppe, die wir auch ja oft so ein bisschen außen vor lassen, weil es so ein bisschen spezielleres Schema ist für Beamte, ist das Ganze natürlich noch günstiger.
Also gibt es auch Ausnahmen sozusagen, ja, aber für die meisten Beamten sozusagen ist natürlich die PKV die bessere Lösung, ja, weil offiziell offensichtliche große Vorteile, gerade weil sie natürlich auch nochmal deutlich günstigere Beiträge bezahlen.
Und zwar, habe ich auch mal geschaut, sind oft nur ca. 270 Euro im Monat für die PKV.
Krass. Also wie viel die Beihilfe für Beamte da ausmacht, ne? Das ist schon der Wahnsinn.
Ja, also sind oft mindestens 50%, die man da vom Staat dazu bekommt. Also es gibt schon Gruppen, für die PKV sinnvoll ist oder halt auf den ersten Blick, wie bei den Selbstständigen, erstmal sinnvoll erscheint, wo man halt genau durchrechnen muss, ob das hinten raus so gut funktioniert. Und das Problem ist aber, glaube ich, woran man einfach nicht so denkt, weil das kein so präsentes Thema ist, an diese Beitragssteigerung, so wie es jetzt passiert ist, die hast du halt nicht so vor Augen. Also die hat man bei der gesetzlichen vor Augen, weil es so ein Medienthema ist und auch so ein politisches Thema. Aber das Risiko hast du halt überall, weil wir müssen, am Ende müssen alle in die gleichen Krankenhäuser und in die gleichen Arztpraxen. Und klar kriegst du vielleicht als Privatpatient schneller einen Termin bei einem Facharzt, aber die Kosten für die Geräte und die Fachkräfte und so weiter sind halt für alle die gleichen.
Und man muss halt bei diesen Preissteigerungen, die sich ja dann, wenn du mal in der privaten bist und da tendenziell natürlich auch bleibst und auch gebunden bist in vielen Fällen, musst du natürlich sehen, dass du letztendlich, dass sich das halt aufsummiert. Ja? Das ist nichts anderes als ein Zinseszinseffekt, könnte man sagen. Ja? Sagen wir mal, es ist jetzt nicht so eine hohe Beitragssteigerung. 4 oder 5% langfristig. Aber auch 4 oder 5% langfristig über 10 oder 20 Jahre zinsen sich halt wirklich ordentlich auf. Da zahlst du dann halt auch entsprechend mehr und kannst nur hoffen, dass deine Einkommenssteigerungen, egal ob jetzt als Arbeitnehmer oder als Selbstständiger, mit dem auch nur irgendwie Schritt halten können. Sonst siehst du wirklich auf lange Frist ziemlich alt aus. Klar, wie du richtig sagst, das ist in der gesetzlichen Krankenkasse auch nicht anderes. Da haben wir letztendlich auch diese exponentiell steigenden Beiträge, wenn man das sich über einen langen Verlauf anschaut. Aber wie du sagst, da ist die Awareness, ja, ist das Bewusstsein ganz anderes dafür und natürlich auch viel mehr ja, politische Aufmerksamkeit dafür. Ja. Also wir haben natürlich 90% gesetzlich Versicherte in diesem Land und da ist die soziale, auch letztendlich die Wählermacht, ja, ist eine ganz andere als hinter den Privatversicherten.
Und du hast natürlich auch die Option, in so einem gewissen Maß selber darüber zu entscheiden, wie es da weitergeht, also indem du bei einer Wahl deine Stimme abgibst.
Wobei, also muss man auch ganz ehrlich sagen, ne, solange du nicht raus kannst aus dem gesetzlichen System oder dich dafür entschieden hast, weil in höheren Jahren wirst du nicht mehr in die private Krankenversicherung gehen, bist du natürlich auch mitgefangen. Und letztendlich ist es schon, das können wir jetzt auch nicht wegreden, es ist ein, wie man so schön sagt, gesamtgesellschaftliches Problem. Ne? Unser Gesundheitssystem, so muss man es ja sagen, ist nach wie vor aus meiner Meinung nach nicht besonders gut für unsere überalternde Gesellschaft aufgestellt. Und deswegen sehen wir halt die Kostensteigerungen sowohl bei der gesetzlichen als auch bei der privaten, die wir jetzt gerade besprechen.
Und bleibt natürlich so ein bisschen die Frage, wie kannst du jetzt den PKV-Beitrag senken? Ja. Bei der GKV, bei der gesetzlichen, haben wir ja schon ganz viel auch wir drüber geredet. Wir haben ein super langes YouTube-Video und auch Artikel bei uns im Newsletter gehabt. Verlinken wir dir auch unter unserem Podcast in den Shownotes. Aber was kannst du jetzt machen? Und ich habe mir gedacht, der erste große Punkt, den man vielleicht auch sogar so ein bisschen vergisst, sind natürlich so Risikozuschläge. Mhm,
definitiv.
Also falls du jetzt zum Beispiel bei einem Abschluss von deiner PKV eine Vorerkrankung hattest, sagen wir einen Bandscheibenvorfall, den du mal hattest, oder du hattest 4 Kreuzbandrisse, weil du so gerne Fußball gespielt hast, was auch immer, vielleicht hat sich das inzwischen gebessert. Also zum Beispiel, man kann ja auch, wenn du eine Rücken-OP hattest und das dadurch einfach gerichtet ist, dann kannst du ja vielleicht sogar die Zuschläge reduzieren oder streichen lassen.
Und das ist halt auch eine Sache, um die muss man sich relativ bald kümmern. Im Sinne von, natürlich musst du mal ein paar Jährchen, sage ich mal, das vergehen lassen und sich zeigen, dass da keine Folgen geblieben sind. Ja. Aber je älter du wirst, desto schwieriger wird es sein, diesen Risikozuschlag jemals nochmal rauszubekommen. Das heißt, es ist also eine Geschichte, um die muss ich mich in meinen 30ern kümmern. Ja. Weil da kann ich sozusagen gegenüber der Versicherung noch richtig gut nachweisen, dass ich halt in Saft und Kraft stehe, ja, und da keine Reihe Schwierigkeiten langfristig haben werde. Wird es vielleicht auch das ein oder andere ärztliche Gutachten, klingt jetzt so aufwendig, ja, aber zumindest den andere medizinische Untersuchung benötigen. Aber langfristig, da sind wir wieder bei dem Zinseszinseffekt, ja, wenn du da jetzt einen Zuschlag hast, ne, der wird ja auch mit den Jahren entsprechend höher und da kann auch eine kleine Entlastung sich langfristig schon ganz schön auswirken.
Und dann haben wir, das ist für mich so ein bisschen die Kfz-Klausel, die du machen kannst. Du kannst natürlich mehr selber zahlen.
Ach so, Selbstbehalt.
Durch einen höheren Selbstbehalt. Ist ja bei Versicherungen so üblich, also gilt ja auch bei deiner privaten Haftpflicht oder deiner Kfz-Versicherung. Je mehr du selber zahlst, wirkt sich das natürlich positiv auf den Beitrag aus, weil das ja auch das Risiko für den Versicherer so ein bisschen senkt.
Wobei das wirklich ein bisschen gefährlich ist. Ne? Also den Selbstbehalt zu erhöhen ist so ein gängiges Mittel, das glaube ich auch relativ viele Privatversicherte kennen, ja, weil man damit halt relativ schnell was machen kann. Vor allem, wenn man jetzt sagt, okay, mein Beitrag ist jetzt irgendwas 100 Euro im Monat gestiegen, setze ich meinen Selbstbehalt rauf auf, was weiß ich, 1000 Euro oder noch mehr im Jahr und mache das halt in jungen Jahren, während ich noch gesund bin, weil du sagst, ich so viel Ausgaben habe ich nie für meine Krankheit. Ich gehe vielleicht mal irgendwie zum Zahnarzt, ja, für eine Kontrolle und zahle ein bisschen was, ja, aber das war's dann auch. Also warum sollte ich diesen Selbstbehalt nicht hochsetzen und entsprechend weniger Beitrag zahlen? Aber auch das ist halt wieder eine langfristige Entscheidung, wo man sehr vorsichtig sein sollte. Weil, weiß nicht, wie vielen Leuten das wirklich so bewusst ist, du kriegst halt diesen Selbstbehalt nicht ohne weiteres wieder runter. Wenn du diesen Selbstbehalt wieder absenken willst, musst du wieder eine Gesundheitsprüfung machen. Und gerade wenn du halt schon älter bist, sag ich mal jenseits der 50, könnte das ganz schön schwierig sein. Ja? Du hast keinerlei vertraglichen Anspruch bei deinem Versicherer darauf, dass dieser Selbstbehalt wieder runtergeht. Und je kränker du wirst, je älter du wirst, desto öfter musst du dann, was auch immer, 1000 Euro oder noch mehr pro Jahr halt selbst auch bezahlen. Vielleicht sagst du auch jetzt noch, ja, ist doch kein Problem, den Cashflow, den habe ich locker. Aber projizier das mal weiter. Hast du den Cashflow, auch wenn du dann irgendwann mal in Ruhestand bist? Ja? Ist es dann so, dass du das 1000 Euro, die du halt übers Jahr an Gesundheitskosten anhäufst oder noch mehr, so ein Kinkerlitz sind? Oder haut es halt auch ins Konto?
Und das Gemeine ist ja, den hochzusetzen geht ja ganz oft ohne eine neue Gesundheitsprüfung.
In aller Regel geht das, brauchst du praktisch nie was machen.
Hoch ist genau. Einfach, runter schwierig ist ja auch, also verständlich, dass die Versicherer das so rum machen. Andersrum wäre geschäftlich auch fragwürdig. Aber ist dann schon auch sowas, was eher einer der letzten Schritte sein sollte wahrscheinlich?
Einer der letzten würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist einfach ein Schritt, den ich mir gut überlegen will. Er ist halt schnell gemacht, ja, und ohne großen Aufwand, aber umso langfristige Auswirkungen hat. Und wenn man sagt, ich setze jetzt meinen Selbstbehalt irgendwie um ein bisschen was hoch, weil ich mir das immer leisten kann, ja, dann macht das, plus wird halt die Auswirkung auf den Beitrag dann auch nicht so dramatisch sein.
Bleibt Option 3. Es gibt ja immer so dieses No-Go, den Versicherer zu wechseln. Ist ja keine gute Idee. Aber du kannst natürlich innerhalb deiner privaten Krankenversicherung den Tarif wechseln. Also du bleibst bei deinem Versicherer und wechselst halt von Premiumschutz super in Premium-Schutz, Komfort oder sowas. Die haben ja dann immer irgendwelche hübschen Namen und damit kann man ja tatsächlich auch sparen oder das zumindest mal bei seinem Versicherer anfragen, was für Optionen man da hat.
Also mein Gefühl, ganz klar, das ist der wichtigste Tipp, den wir in dieser Folge heute für euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, haben. Das ist das, was immer noch aus meiner Sicht viel zu wenig gemacht und ausgelotet wird, sage ich jetzt mal. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube schon, dass im Vergleich zu vor, keine Ahnung, 10 Jahren, deutlich mehr Privatversicherte wissen, dass es diese Möglichkeit gibt, den Tarif zu wechseln. Und trotzdem ist mein Eindruck, das wird noch zu wenig ausgenutzt. Vor allen Dingen in der Hinsicht ausgenutzt, weil die Informationspflichten für die Versicherer da viel besser geworden sind. Mit anderen Worten, da kannst du auch dich auf unserer Webseite entsprechend zu informieren. Es ist wirklich nicht schwierig, einfach mal den Versicherer anzuschreiben und einen so einen Tarifwechselmöglichkeiten da eine Übersicht zu bitten. Letztendlich ein Tarifvergleich, ist eigentlich nichts anderes. Und das müssen sie auch einigermaßen übersichtlich darstellen, sodass ich dann selber sehen kann, okay, wenn ich jetzt von dem Tarif, von dem Supertarif in den Komforttarif oder was auch immer wechsle, was für Nachteile ich dadurch eventuell auch habe. Und es wird in vielen Fällen so sein, dass die Nachteile überschaubar sind. Das kommt natürlich immer ganz drauf auf mich an, ob ich sage, mir ist jetzt der Zahnbereich total wichtig, da will ich kaum Abstriche machen, ja, oder mir ist Psychotherapie wichtig, mir sind ja diverse Heilmittel, also was ich vom Rollstuhl und vom elektrischen Rollstuhl oder was auch immer angefangen, da wichtig. Man muss sich halt schon damit auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, das, wo viele Leute ein bisschen zurückschrecken, weil da kriegst du halt dann, sage ich jetzt, 4, 5 Seiten Tarifinformationen und da musst du dich mal wirklich hinsetzen und intensiv vergleichen. Aber der finanzielle Spielraum oder Möglichkeiten sind oft krass. Also ich habe da schon Beispiele gesehen, ja, wo Leute gerade auch übrigens Rentnerinnen und Rentner sich mehrere hundert Euro im Monat eingespart haben und waren hinterher in einem sehr vergleichbaren Tarif, also mit wirklich überschaubaren Nachteilen und zum Teil, weil das ja dann, also es ist ja gerade dann auch der Fall, wenn du lange schon in einem Tarif drin bist, kann es sogar unter Umständen sein, dass ein neuer Tarif sogar auch besser ist in bestimmten Bereichen. Ja, der hat dann irgendwie vor allen Dingen in Bereichen, wo es halt noch damals keine großen Entwicklungen gab, was weiß ich, ja, ob das jetzt Augenbehandlungen sind oder verschiedene technische Mittel, hat der auch Vorteile. Das heißt, es kann sogar sein, dass du in bestimmten Bereichen durch so einen Tarifwechsel sogar von der medizinischen Versorgung her Vorteile rausziehst. Aber vor allen Dingen sind die finanziellen Möglichkeiten wirklich dramatisch. Ich erzähle da immer ein Beispiel, was ich vor vielen Jahren da mal gesehen habe, wo also in dem Fall ein Rentner-Ehepaar, deren gesamte gesetzliche Rente ging für ihre private Krankenversicherung drauf. Die haben deutlich über 1.000 Euro Beitrag, jeder von beiden, gezahlt. Und denen ging es beiden gesundheitlich nicht gut. Und nach einem entsprechenden Tarifwechsel waren die von der Versorgung her sehr vergleichbar. Ich glaube, die hatten irgendwie dann, weiß ich nicht, die haben dann irgendwie ein paar Prozente weniger zur Zahnversorgung dazu gezahlt. Ja, aber dafür, dass die dann Einsparungen hatten, ich glaube, pro Ehepartner sozusagen waren es über 200 Euro im Monat weniger, ja, die haben mal echt aufgeatmet. Okay, den muss man auch dazu sagen, volle Wahrheit ist, denen ging es finanziell jetzt nicht so schlecht durch diverse Mieteinnahmen vor allen Dingen. Aber trotzdem, die waren jetzt nicht...
Geld ist Geld.
Ja, also für die war das schon eine wesentliche Erleichterung. Aber da an denen, das war für mich wirklich ein sehr instruktives Beispiel, sozusagen diese Überwindung zu sagen so, boah, ich gehe jetzt aus dem Tarif, in dem ich, was weiß ich, in deren Fall wahrscheinlich 30 oder 40 Jahre war, raus und sagen, es ist immer noch der gleiche Versicherer, schauen Sie sich das durch, das ist alles vertraglich geregelt, das ist zu 90-95% die gleichen Leistungen, hier sind die Unterschiede, ja, wollen Sie die in Kauf nehmen für 200 Euro, also ich sage jetzt mal Größenordnung 200 Euro im Monat. Und dann haben die ziemlich schnell gesagt, ja, das klingt schon ganz gut. Das ist natürlich nicht bei jedem möglich, ja, und total unterschiedlich, aber zumindest, wenn man jetzt wirklich so Probleme hat, ob das jetzt 18% Beitragssteigerung sind oder 40% Beitragssteigerung. Ich muss mir das, vor allem wenn ich lange Jahre bei meinem Versicherer schon bin, unbedingt mal anschauen. Ich kann dann immer noch sagen, nee, mache ich nicht. Ich schluck jetzt die Beitragserhöhung, ich bleibe in meinem alten Tarif drin, weil ich mich da sicherer fühle und so weiter. Aber das sich mal anzufordern bei seinem Versicherer und sich das wirklich gut durchzuschauen, das macht schon Sinn.
Man kann halt einfach eine informierte Entscheidung treffen und ist halt auch irgendwie selber damit einverstanden. Ja. Dann.
Zur vollen Wahrheit gehört natürlich auch, wenn man jetzt da in so einen billigeren Tarif wechselt, der womöglich auch eben auch gute Leistung hat. Natürlich kann es einem passieren, dass der in den nächsten Jahren auch teurer wird. Ja, das ist gar keine Frage. Also es ist nicht das, die im Sinne des Allheilmittel, das weiß man halt nicht, das hängt dann immer auch von dem jeweiligen Kollektiv, also von den Leuten ab, mit denen ich zusammen versichert bin und so weiter. Die Frage ist natürlich auch, weil das haben wir auch aus der Community schon bekommen, so quasi de facto Beschwerden, na, jetzt bin ich da gewechselt und jetzt ist schon wieder 100 Euro teurer geworden im nächsten Jahr. Sag ich, ja, richtig, aber wie wäre es denn im alten Tarif gewesen? Vielleicht ist der ja auch wieder hochgegangen. Ja? Also das muss man schon immer in, ja, ne, was habe ich für Alternativen sehen.
Ja, und die extremste Form, die man natürlich machen kann, wenn es auch sehr eng ist, ist halt in den Basistarif zu wechseln. Also in den, sage ich mal, den ja, Economy Class zufällige Sitzauswahl im Flugzeugtarif, den halt die Versicherer alle anbieten. Da sind die Leistungen natürlich schlechter, aber man spart natürlich kurzfristig super viel Geld, aber ist natürlich eher so die, ja, die letzte Option so ein bisschen.
Ganz klar, also würden ja wahrscheinlich sehr viele Privatversicherte sagen, ich bin ja jetzt nicht ein Leben lang in der PKV gewesen oder bisher gewesen, um dann am Ende ja die gleichen Leistungen oder annähernd die gleichen Leistungen wie die gesetzliche zu erhalten, wobei es da auch immer so Berichte gibt, wie rechnen die Ärzte dann wirklich ab, ja, das ist nochmal so ein Thema, da muss man schon wirklich genau hinschauen, weil du bist nach wie vor privatversichert, es ist nicht so, als ob du deine Chipkarte sozusagen einfach nur hinhältst beim Arzt, der hat nach wie vor mit dir einen Vertrag und nicht mit deinem privaten Krankenversicherer. Da muss man sich schon sehr genau damit auseinandersetzen. Also es ist nicht so einfach mit dem Basistarif, aber es ist zumindest ein ganz guter Ausweg, so würde ich es mal sagen. Die Frage ist halt, wenn ich vorher schon mit meinen Leistungen irgendwie runtergegangen bin, ja, um eben Geld zu sparen, wie viel spare ich mir dann durch den Basistarif noch? Das ist oftmals so aus meiner Sicht ein letzter Notnagel. In die Situation willst du eigentlich nicht wirklich kommen, aber klar, bevor du deine Miete nicht mehr bezahlen kannst, weil du so viel PKV-Beitrag zahlst. Klar.
Und was aber ganz, ganz wichtig ist, so zum Abschluss auch für dich nochmal zu mitnehmen, den Versicherer halt wirklich nur wechseln, wenn du jung und gesund bist. Weil das Problem ist ja so ein bisschen, was natürlich den Tarifwechsel als beste Option so attraktiv machst. Du behältst ja da deine Beitragsrückstellungen bei deinem Versicherer. Die bildest du ja, wenn du jung bist, und von denen zehrst du dann im Alter, und es federt ja deine steigenden Beiträge so ein bisschen ab, damit diese Kurve ein bisschen flacher ist. Und die verlierst du aber, solange du halt jung und gesund bist, kommst du natürlich einmal gut durch eine neue Gesundheitsprüfung und du hast halt auch noch Zeit, so Rückstellungen zu bilden. Aber wenn du jetzt aus dem Stadium raus bist, ist halt den Versicherer zu wechseln ja eigentlich der Super-GAU, weil du hast die neue Gesundheitsprüfung und du hast gar keine Altersrückstellungen
mehr. Genau, richtig. Also das für wie auch immer ältere Leute, ne? Und da würde ich wahrscheinlich sagen, wenn du mal spätestens, wenn du 10 Jahre in der Privaten warst, das ist in aller Regel keine Option mehr, muss man mal echt so sagen. Und selbst für junge Leute, so ein Versichererwechsel, das will einfach sehr gut überlegt sein. Und ich sage das deshalb, weil das natürlich oft eine Sache ist, die verkauft wird und nicht gekauft wird. Ne? Also das ist auch ganz klar. Ne? Da draußen sind sehr, sehr viele Vermittler, die mit dem Verkauf einer privaten Krankenversicherung wirklich viel Geld verdienen. In aller Regel mindestens vierstellig. Ja? Da geht es um ein paar tausend Euro für die. Also mal so kurz so ein halbes oder ganzes Monatseinkommen.
Das ist Motivation vorhanden.
Ja, genau. So, und deshalb muss ich mir das halt selbst als Verbraucherin, als Verbraucher gut überlegen, ob ich so einen Versichererwechsel tatsächlich mitmache. Und es fällt mir wirklich schwer, da einen generellen Tipp auszusprechen. In vielen Fällen würde ich auf so eine Werbung oder so eine vertriebliche Ansprache, wäre ich relativ taub. Ja? Vor allen Dingen dann, wenn ich mir sicher bin, bei der ursprünglichen Wahl meines Versicherers gut vorgegangen zu sein, da gut beraten worden zu sein, einfach solide aufgestellt zu sein. Da würde ich jetzt nicht darauf horchen, dass mir jemand verkauft, ich kriege sehr viel bessere Leistungen für den gleichen Preis oder ich kriege die gleichen Leistungen für einen sehr viel günstigeren Preis. Da muss ich mir schon wirklich genau das anhören. Aber es mag natürlich Fälle geben, wo ich irgendwie so in die PKV, sag ich mal, reingeschlittert bin, in vielleicht nicht den besten Tarif gelandet bin, was auch immer das bedeutet. Ja, das kann ja auch sein, dass es einfach ein super Billigtarif ist, wo man schon absehen kann, dass der über die Jahre völlig vom Preis durch die Decke geht. Weil das muss man auch sagen, es gibt halt nun mal PKV-Tarife, die sind auf absichtlich billig getrimmt, um Leute erstmal reinzuholen. Und das, was du sozusagen in jungen Jahren an Beitrag zu wenig bezahlst, muss man kurz zu sagen, da wird auch nicht viel Altersrückstellung gebildet, holst dann hinten rauf. Und das wird dann, ich sag jetzt mal, durchaus schwer bezahlbar bis unbezahlbar. Kann also schon sein, dass wenn ich noch jung bin, gesund bin, wie du sagst, dass da nach wenigen Jahren, die ich da versichert bin, vielleicht auch mal ein Versichererwechsel in Frage kommt. Aber ist echt, sollte man sich gut überlegen, und das ist keine leichte Entscheidung.
Dann sind wir auch schon quasi wieder am Ende von unserer Folge, unserem passenden Ratgeber zur PKV. Verlinken wir den natürlich unter unserem Podcast. Und wir kommen schon zu den Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern. Und die erste kommt von It's Me Sandra84, und sie will von dir wissen: Hey Saidi, was sind die To-Dos für Finanzen bei Schwangerschaft?
Oh, okay. Wow, da gibt es eine Menge Geschichten. Also das Erste, was mir einfällt, wechselnde Steuerklasse 3. Ne? Also in aller Regel sollte der von beiden Partnern, der länger, ja, soll ich sagen, zu Hause bleibt, also vor allen Dingen mehr Elterngeldmonate nimmt, ja, das muss man sich schnell und gut überlegen, sollte so schnell wie möglich in die Steuerklasse 3, bei Verheirateten übrigens natürlich, ne? ganz klar. Warum? Weil das Elterngeld wird auf Nettoeinkommen, Nettoverdienst berechnet, und wenn du mit Steuerklasse 3 einen höheren Nettoverdienst hast, naja, dann kriegst du mehr Elterngeld, und das kann schon einiges, also einige hundert, wenn nicht tausende von Euro ausmachen, je nachdem, wie groß die Unterschiede sind. Und ganz wichtig, das ist in keinem Fall ein finanzieller Nachteil. Ja, weil es kann schon sein, dass der andere Ehepartner dann, der in Steuerklasse 5 landet, natürlich erheblich weniger Netto erstmal hat. Aber wenn du eine Steuererklärung machst, was du sowieso machen musst mit Steuerklasse 3 und 5, kriegst du am Ende, zahlst du genauso viel Steuern wie vorher. Ja, also da ist kein finanzieller Nachteil. Ja, also ich mache mal den leider, soll ich sagen, ja, immer noch realistischen Fall. Ne? Mama bleibt länger zu Hause, ja, und Papa verdient mehr. Dann muss Papa, zumindest vorübergehend, wahrscheinlich für ein Jahr oder sowas in der Richtung, in die Steuerklasse 5, zahlt auf einmal unfassbar viel Steuern und beschwert sich. Oh, das kann doch nicht sein und so weiter. Ja, aber lohnt sich trotzdem, weil Mama bekommt dann erstmal sehr viel mehr Elterngeld und mit der Steuererklärung macht ihr einen Strich drunter und du hast keinen Cent Steuern mehr gezahlt als vorher. So, das ist das Erste, was mir einfällt. Du musst dich dann irgendwie natürlich später um Kindergeld kümmern. Ich würde mich vor allen Dingen mit dem Partner auch drüber oder der Partnerin auch drüber unterhalten, wie wir das eigentlich finanziell dann anstellen. Ne? Also so finanzieller Ausgleich, wenn jetzt derjenige, der mehr Care-Arbeit leistet, Ausgleich für die Altersvorsorge, solche Sachen. Gut, Mutterschaftsgeld, Arbeitgeber dann irgendwann mal Bescheid sagen. Ne? Das sind so Dinge, fällt mir noch was ein. Nee, das sind so die wichtigsten Tipps. Ich kann unserer Zuhörerin einen sehr wichtigen Hinweis geben, nämlich auf unsere Kollegin von der Geldreise. Einfach mal bei unserer Female Finance Initiative Geldreise reinschauen. Die haben einfach super Tipps rund um dieses ganze Thema Elternwerden, Schwangerschaft und so weiter, was da finanziell zu denken ist. Weil es gibt schon noch einiges mehr, da müssen wir jetzt vorausplanen. Ne? Ehevertrag und solche Späße, kann man noch an ganz andere Sachen.
Und die haben auch eine Tabelle, in der ihr so Ausgleichszahlungen berechnen könnt. Und die Folge mit dieser Tabelle verlinken wir dir natürlich direkt mal in den Shownotes. Dann kannst du da direkt vorbeischauen. Und die zweite Frage kommt von Zeit über Kopf. Hey Saidi, nach welchen Kriterien wählt ihr eure Empfehlungen aus? Wie wird man Finanztipp-Empfehlung?
Okay, das ist eine sehr gute Frage. Ja, das ist gar nicht ganz so leicht zu beantworten. Die einfachste Antwort ist, wir recherchieren intensiv, was wir am besten in dem jeweiligen Fall selbst machen würden. Ne? Also keine Ahnung, welche Kreditkarte lohnt sich denn eigentlich, welche Kreditkarte ist günstig, dann gehen wir hin und ich würde sozusagen sagen, ja, was Emil da für seine Bedürfnisse dann braucht, das listen wir dann auch transparent auf. Letztendlich würde ich immer so sagen, wenn du dir selbst wirklich richtig Mühe geben würdest, dann gehst du auch nicht anders vor, als wir vorgehen. Ja? Du durchforschst das Internet von hinten bis vorne, googelst dich zu Tode, auf gut Deutsch gesagt, ja, und dann trägst du all deine kleinen Rechercheergebnisse in eine, riesen Excel-Tapete ein. Und was anderes machen wir auch nicht, ja. Und du musst dir halt überlegen, welche Sachen sind dir wie wichtig, ja. Wie wichtig ist jetzt beim Thema Kreditkarte die Jahresgebühr im Vergleich dazu, welche Rabatte du erhältst oder welche Meilen du damit sammeln willst und so weiter und so weiter, wie gut die im Ausland verwendbar ist und so weiter. Genau. Und dann gehen wir nach diesem Excel, meistens punkten wir auch, ja, was ist uns wie wichtig. Dieses Kriterium ist sehr wichtig, dieses Kriterium ist uns nicht so wichtig, da gibt es nicht so viele Punkte dafür. Und das stellen wir auch übrigens auf unseren Ratgebern sehr transparent immer dar. Also wer sich da reinlesen will, wie wir einen entsprechenden Test oder Vergleich gemacht haben, dann ist das total aussagekräftig. Und letztendlich, wie wird man Finanztipp-Empfehlungen? Empfehlung, ganz einfach gesagt, du bietest wirklich das für Kunden und Kundinnen, für Verbraucher beste Produkt an. Nicht mehr und nicht weniger. Was das auch mal bedeutet, das muss nicht immer das günstigste sein, aber in vielen Fällen bedeutet das schon, dass es halt ziemlich kostengünstig ist, um es mal vorsichtig zu sagen, und trotzdem wirklich gute Leistungen hat. Und ein Kriterium vielleicht noch ganz klar, es handelt sich natürlich immer um Online-Produkte. Ne? Natürlich weiß ich, dass es viele Dienstleistungen immer noch offline gibt, aber wir sind ein Online-Geldratgeber und deswegen vergleichen wir natürlich auch Online-Angebote.
Und bundesweit verfügbare, ja, zum Beispiel bei gesetzlichen Krankenkassen. Ist wirklich von mir der Top-Tipp, wenn es ein Thema gibt, das dich interessiert, sagen wir zum Beispiel mal die private Haftpflichtversicherung, die verlinken wir dir auch mal in den Shownotes. Es gibt am Ende der Ratgeber immer so einen Abschnitt, in dem erklärt wird, wie der Vergleich zustande kommt. Und da kannst du dich bei jedem einfach mal einlesen und es durchschauen und dann versteht man eigentlich, finde ich, relativ gut, wie das Ergebnis zustande gekommen ist.
Ganz klar. Und ich glaube, unser Anspruch ist da natürlich schon, ja, Geld einfach machen, euch eine Abkürzung anzubieten. Ja? Weil wer will sich denn schon wirklich durch die Versicherungsbedingungen einer privaten Haftpflichtversicherung und durch die ganzen Ins und Outs da kämpfen? Haben wir vielleicht nicht so viel Lust zu sagen, hey, wenn du unsere Empfehlungen mitmachst, dann machst du ganz bestimmt nichts falsch und zahlst auch definitiv nicht zu viel. Natürlich könnte man für irgendeinen Special Case, wenn du sagst, du hast ganz bestimmte Bedürfnisse, jetzt vielleicht nicht bei der privaten Haftpflichtversicherung, aber bei der Krankenkasse, ja, vielleicht noch irgendwo eine Krankenkasse finden, die genau zu mir, weil ich besonders gebaut bin oder besondere Bedürfnisse habe, noch etwas besser passt. Aber da kann ich schon meine Hand für ins Feuer legen. Die Empfehlungen, ob das Krankenkasse, Kreditkarte oder sonst was ist, da kann sich keiner beschweren und wird im Vergleich zum Durchschnitt vor allen Dingen ja einen erheblichen Schnitt machen, ein erhebliches Schnäppchen machen, kann man schon so sagen.
Und was, glaube ich, auch ganz interessant zu wissen ist, die Kriterien bei uns sind auch so ein bisschen lebendig, sage ich mal. Also die entwickeln sich auch weiter. Und zwar einmal werden die natürlich auch oft strenger, weil die Anbieter besser werden.
Ja.
Und was aber zum Beispiel natürlich heute ein Faktor ist, zum Beispiel bei Girokonten, was früher keine Rolle gespielt hat, ist mobiles Bezahlen möglich.
Klar.
Und es ist natürlich heute in so einem Kriterienkatalog
spielt das eine Rolle. Ja, ist wichtig, ja, genau.
Vor 10 Jahren war das halt noch nicht so oder vor genau. 5 Jahren war das wahrscheinlich noch nicht.
Und wir fragen euch auch ab und zu mal wieder. Also immer wieder, vor allen Dingen über unseren Newsletter, fragen wir regelmäßig Finanztipp-Nutzerinnen und Nutzer, ja, was ist Ihnen bei dem jeweiligen Thema wichtig, ja, und was nicht so wichtig, weil oftmals ist es natürlich auch ein Stück weit subjektiv und wir wollen uns aber auch schon den subjektiven Präferenzen unserer Fans, unserer Community, ja, nach denen richten.
Dann hoffen wir, dass wir die Frage beantworten konnten.
Glaube ich auch hoffentlich, oder?
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Falls dir der Podcast gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn uns eine gute Bewertung da ist. Ganz egal, wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Genau, vielen Dank dafür schon mal und bis dann. Tschüss.